Sicherheit galt in Europa lange Zeit als eine Art Naturgesetz. Doch das Fundament, auf dem diese Sicherheit ruht, bekommt tiefe Risse. Während Donald Trump die NATO öffentlich als Papiertiger bezeichnet und ranghohe US-Vertreter wichtigen Bündnistreffen fernbleiben, beginnt im Hintergrund bereits ein schleichender Rückzug. Amerikanische Generäle geben wichtige Kommandostrukturen in europäische Hände ab. Gleichzeitig steht die Europäische Union vor einer Zerreißprobe. Der EU-Vertrag verpflichtet die Mitglieder zu allem in ihrer Macht stehenden Beistand im Falle eines Angriffs. Österreich aber verweist beharrlich auf seine Neutralität und will im Ernstfall lediglich zivil helfen. Alles in allem ist die NATO ein Auslaufmodell. Darüber spreche ich heute mit einem Mann, der das österreichische Bundesheer und die internationale Sicherheitsdiplomatie bestens kennt, General im Ruhestand Günther Greindl. Guten Tag, Herr Greindl.
Ja, guten Tag.
Herr Greindl, wenn Donald Trump nicht mit Kritik spart und Worte wie Papiertiger verwendet und den Wert der NATO für die USA offen in Frage stellt, hat das irgendeine Substanz oder ist das einfach seiner Art und Weise zu kommunizieren zuzuschreiben? Was denken Sie?
Es hat insofern eine Substanz, weil ja generell feststellbar ist, dass alle internationalen Organisationen heute ihre Identität und ihren Zweck irgendwie verlieren. Denken wir nur an die Vereinten Nationen, denken wir an die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und genauso ist es auch für die NATO. Offensichtlich stellen Mitglieder und vor allem natürlich Amerika diese Organisationen in Frage. Ich erinnere, Trump hat ja auch die UNO quasi als nicht mehr handlungsfähig bezeichnet oder eigentlich hingewirkt, dass sie nicht mehr handlungsfähig ist. Und so ist auch die NATO meiner Meinung nach politisch nicht mehr als eine Sicherheitsorganisation wahrnehmbar. Aber die NATO hat einen großen Vorteil. Sie hat die integrierte Militärstruktur und das hält, glaube ich, die NATO noch zusammen. Daher ist es zu früh, jetzt zu sagen, die NATO wird sozusagen einen Tod sterben.
Es bleibt allerdings bei den USA nicht nur bei Worten. Die USA haben wichtige operative Hauptquartiere wie Neapel oder Norfolk an Europäer übergeben. Jemand hat mal gesagt, nur US-Generäle können US-Truppen kommandieren. Können Europäer jetzt einfach so diese personelle Lücke füllen?
Ich denke schon, dass das stimmt, dass nur US-Generäle US-Truppen kommandieren können und auch wollen. Ja, ich glaube nicht, dass amerikanische Truppen sich einem Befehl eines europäischen Generals unterstellen, zumindest nicht in der NATO, vielleicht im Rahmen von Peacekeeping-Operationen, wie sie durchgeführt wurden. Nehmen wir an, Kosovo wäre das vielleicht möglich, ja, die im Auftrag der UN die NATO durchführt. Aber für eine echte Verteidigung glaube ich das nicht. Und sie werden auch die zentrale Funktion des SACEURs nicht abgeben. Die Amerikaner brauchen die NATO für ihre Machtprojektion, nicht nur für ihre Führerschaft in Europa, sondern überhaupt für ihre Machtprojektion, auch in den Nahen Osten hinein. Und da glaube ich, dass da ja viel diskutiert wird, aber im Kern die NATO für die Amerikaner sehr wichtig ist.
Das heißt, Sie würden nicht einfach unterschreiben, Europa braucht ganz dringend die USA als Schutzschirm, sondern Sie sehen da durchaus auch einen Bedarf der USA umgekehrt an Europa.
Ich würde das nicht unterschreiben, nicht? Weil die Europäer wollen ja eine eigene sogenannte strategische Autonomie aufbauen. Das wird nicht möglich sein, solange es die NATO gibt. Ich glaube auch, dass die NATO für Europa momentan noch wichtig ist, aber im Endeffekt muss Europa sich wirklich auf die eigenen Beine stellen. Allerdings, das sage ich auch dazu, das geht nur, wenn es zu einem Friedensschluss mit Russland kommt und zu einer gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur. Ich erinnere mich noch 1999, nicht? Das war ja in Österreich ein bisschen so die Stimmung, wir wollen der NATO beitreten. Und da haben wir einen Workshop der NATO in Österreich veranstaltet. Ja, und da hat damals der damalige Generalsekretär der NATO, das war der Herr Solana, und der hat damals gesagt, eine europäische Sicherheits- und Friedensstruktur kann nur unter Einschluss Russlands und nicht gegen Russland aufgebaut werden. Und diese Tatsache ist einfach noch immer gültig, weil Russland natürlich für Europa ein ganz wichtiger Partner ist. Und wenn ich mit denen in Konfrontation bin, dann wird es nie eine Sicherheit in Europa geben.
Es gab den Fall einer Übung in Osteuropa ohne US-Führung. Da traten massive Probleme bei Logistik und Kommandostruktur auf. Nun werden Kritiker natürlich das genüsslich auswalzen und sagen, die europäischen NATO-Staaten tun sich ein bisschen schwer, eigenständig einsatzbereit zu sein. Teilen Sie dieses Urteil oder ist das jetzt einfach ein Einzelfall?
Na, das stimmt sicher. Ja, es sind natürlich gewisse Fähigkeiten, das sind ja auch aufgelistet in dem europäischen strategischen Kompass und in diesem Papier für die europäische Verteidigung 2030. Es gibt Fähigkeiten, die die Europäer noch nicht haben oder nicht entwickelt haben. Nur glaube ich, dass vielleicht die Europäer auch das falsche Konzept verfolgen. Ne? Die denken noch immer in Dimensionen des Zweiten Weltkrieges. Ja, also da werden Divisionen verschoben und Brigaden und so weiter. Und da brauche ich natürlich Transportmöglichkeiten. Heute, das sehen wir ja sowohl in der Ukraine als auch jetzt im Krieg im Iran, kommt es natürlich darauf an, Informationshoheit zu haben, ja, auch im Weltraum mit Satelliten. War ja mal ein Ziel der Europäer mit dem System Galileo, ja, das ja zwar funktioniert einigermaßen, aber militärisch nicht genutzt wird. Und natürlich muss ich mich jetzt darauf konzentrieren, dass es nicht mehr darauf ankommt, mit Divisionen oder Brigaden irgendwelche Bewegungen durchzuführen, weil das gar nicht mehr möglich ist, sondern eben eher auf ein System umzusteigen, nicht wahr? Und Europa soll sich ja verteidigen, ein System, das also ausnützt die Vorteile des eigenen Geländes und die Möglichkeiten der nationalen Staaten.
Kommen wir auf Ihr eigenes Land zu sprechen. Österreich pocht auf seine militärische Neutralität und will nur zivil helfen, etwa bei Seuchen oder Naturkatastrophen. Aber es gibt eben diesen Artikel im EU-Vertrag, der spricht davon, dass jedes Land in der EU alles in seiner Macht Stehende tun müsse im Falle eines bewaffneten Angriffs. Ist diese österreichische Interpretation im Ernstfall gegenüber Partnern wie Frankreich oder Polen, ist die aus Ihrer Sicht haltbar?
Ja, ich denke, die ist haltbar. Es gibt ja im EU-Vertrag die sogenannte irische Klausel. Das heißt, dass Österreich bestimmen kann, in welcher Form es Beistand leistet. Es ist ja so, dass es nicht unbedingt darauf ankommt, mit beweglichen militärischen Verbänden da eine Unterstützungsleistung zu geben, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Im Übrigen kann man das, glaube ich, auch nicht vorher bestimmen, sondern es hängt ja immer vom jeweiligen Fall ab. Und es ist ja sogar im NATO-Vertrag im Artikel 5 festgelegt, dass zunächst einmal jeder Staat überlegt und gemeinsam man versucht, die beste Antwort zu finden. Ja. Das Einzige, was die NATO gemacht hat, ist eben die integrierte Militärstruktur, wo sie schon quasi also gewisse Abwehrfälle geplant haben. Aber man weiß nie, wie sich eine politische Situation entwickelt. Und ich glaube, es wird sicher eine abgestimmte Politik möglich sein, wenn die EU das macht, was im EU-Vertrag festgelegt ist, nämlich sich auf die Verteidigung des eigenen Territoriums zu konzentrieren unter dem Artikel 51 der Selbstverteidigung der Vereinten Nationen.
Es könnte nun natürlich auch Stimmen geben, die sagen, Österreich benimmt sich ein bisschen wie ein Trittbrettfahrer, man hofft im Ernstfall auf den Schutz der anderen, weil man die Sicherheit vielleicht nicht allein bewerkstelligen kann, aber selbst ist man nicht bereit, das Risiko zu teilen. Wie sehen Sie das?
Also ich glaube einmal überhaupt nicht, dass wir nicht in der Lage sind, uns selbst zu verteidigen. Man glaubt da immer, Russland greift alleine sozusagen Österreich an und Österreich müsste sich doch alleine verteidigen. Wenn ich mal schaue, was also da als Szenario zugrunde gelegt wird, ja, dass Russland wirklich Europa angreifen würde, das ist ein Szenario, das ich für sehr unwahrscheinlich halte. Ich glaube, die Russen wären ziemlich dumm, das zu machen. Ja. Aber dann kommt ja nur eine Teilstreitkraft auf Österreich zu. Und es gibt heute eben durch die Kriegführung mit Drohnen, mit Marschflugkörpern und so weiter, das muss man natürlich üben und auf das muss man sich verlassen. Und es beweist zum Beispiel der Iran jetzt, die haben ja keine Luftwaffe, ja, haben sich aber eben in der sogenannten Mosaikverteidigung, wie sie das bezeichnen, entsprechend unter Ausnutzung ihres Geländes, also schlagen sie die doch schon jetzt 4 Wochen gegen die größte Militärmacht der Welt. Also ich glaube, dieses Argument des Trittbrettfahrers ist ein Argument von westlichen Staaten, stimmt aber nicht, denn wenn das stimmen würde, könnte ich sagen, ganz Europa ist ein Trittbrettfahrer der Amerikaner. Also diese Argumentation sollte man am besten nicht verwenden.
Als Österreicher, der die NATO sehr gut von innen kennt, haben Sie sich jemals schwer getan mit dieser Neutralität oder tun Sie sich heute schwer damit?
Ja, Vertreter Österreichs tun sich vielleicht insofern etwas schwer, weil natürlich diese Neutralität von NATO-Ländern immer wieder kritisiert wird. Ja. Ich bin damals auch, wie ich noch aktiv war, mit der Neutralität gut zurechtgekommen. Und das Interessante ist ja, dass jetzt im Krieg mit dem Iran, der ja eindeutig ein Krieg ist, der kein Verteidigungskrieg ist, ja, Österreich plötzlich die Neutralität wieder entdeckt. Und da gibt es bei uns ja jetzt wieder Diskussionen, nicht wahr, über Überflüge und Durchfuhr von Kriegsmaterial und so weiter. Also ich denke, man sollte da einmal wirklich diskutieren, was wirklich notwendig ist für Europa und sich einmal überlegen, ob die Politik, Russland als ewigen Feind dazu generieren, ob das eine vernünftige Politik ist oder ob man wieder zurückkehren soll zu der Politik, wie wir sie in den 90er Jahren hatten, nämlich dass man versucht, eine gesamteuropäische Sicherheitsstruktur aufzubauen, hat natürlich zur Voraussetzung, dass ich zuerst einen Frieden in der Ukraine zustande bekomme. Das ist ganz logisch. Aber man muss darüber hinausdenken. Ja. Friede in der Ukraine ist noch kein Friede für Europa. Ja. Also da muss noch viel getan werden.
Wie sieht Ihre Prognose aus bezüglich der laufenden Debatte in der NATO, dieses Tauziehen, dieses Hin und Her, diese Diskussion über ein angebliches Auslaufmodell? Glauben Sie, dass sich das einfach von selbst wieder beruhigt oder besteht da Bedarf an einer aktiven Rolle der Führungskreise in der NATO?
Ich weiß nicht, da ist schwer abzuschätzen, wie die Diskussion weitergeht, aber eines ist schon klar, wir leiden in Europa unter einer totalen Begriffsverwirrung. Ja? Was ist Europa? Was ist die EU? Was ist die NATO, nicht wahr? Und das Ganze leidet eben darunter, dass es nicht klar ist, dass die EU ein eigenes Gebilde ist, wo nur die EU entscheiden soll. Da gibt es immer wieder dann die Koalitionen der Willigen und da wird hin und her argumentiert. Momentan ist sozusagen die Unordnung da und die ist schmerzhaft und wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber ich glaube, langfristig muss die EU ihre eigene Verteidigung in die Hand nehmen und die NATO wieder darauf zurückführen, was sie ganz am Anfang war, ursprünglich 1949, nämlich eine politisch-strategische Partnerschaft zwischen USA und Europa, die nicht ausschließt auch eine Partnerschaft mit Russland. Und das auf politisch-strategischer Ebene und nicht auf militärischer Ebene. Ja. Das Problem ist, dass die EU und die Europäer unter der militärischen Dominanz der Amerikaner stehen. Und das ist eine Situation, wo sie also keine eigenständigen Entscheidungen treffen können.
Über die aktuelle Lage der NATO und die besondere Position von Österreich habe ich gesprochen mit Günter Geindl, General im Ruhestand. Besten Dank, Herr Geindl.
Bitte, gerne.